Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass wir heute Morgen gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, dass wir auf Gottes Wort hören dürfen. Ich möchte zu Anfang beten. Wir beten, Herr, dass du zu uns sprichst als der Vater, als der Sohn und durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du dein lebendiges Wort uns gibst und wir bitten dich, dass du uns den Vater zeigst. Amen. Mein Name ist Christoph Roth, Pastor war ich über viele Jahre. Jetzt leite ich das Gebetshaus Sprudelhof, nicht Quellenhof. Das ist in Vilbel. Ja, kann man verstehen. Ja, und habt die Freude, euch in den nächsten Wochen immer wieder mal auch zu begegnen, die mitmachen beim Kurs, öfter auch. Wir wollen diese Quellen des Glaubens erkunden und auch natürlich aus ihnen trinken, wenn man das Bild mal so benimmt. Und der erste wichtige Punkt und die erste wichtige Quelle ist das Vaterherz. Und wir haben eben schon in diesem Text gehört, dass da auch Jesus ganz bewusst immer wieder darauf hinzielt und Philippus diese Frage an Jesus stellt: Zeige uns den Vater, zeige uns den Vater. Das ist so der erste Gedanke, den ich heute Morgen mitgeben möchte, zeige uns den Vater. Wenn wir aus diesen Quellen leben wollen, dann ist das Erste das Vaterherz Gottes, das Herz der Liebe Gottes. Ich glaube, das ist gar nichts Neues, wo man denkt, oh, das habe ich noch nie gehört. Wahrscheinlich hat man das auch schon sehr oft gehört. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren gab es hier schon eine Vaterherz-Konferenz, mal ein Wochenende, sogar zwei, ich weiß gar nicht, wo das ein ganz wichtiges Thema war, wo viele dabei waren und, denke ich, auch etliches erlebt haben mit dem Vater. Aber was bedeutet es genau? Was ist das für eine Quelle? Wir haben unsere Erfahrungen mit dem Vater. Jeder hat einen Vater. Auch wenn man keinen hat, hat man trotzdem einen Vater. Dann hat man den, der nicht da ist. Wir haben unser Vaterbild, wir haben dann auch unser Bild von Gott und überlegen, wer ist denn Gott und wer ist er als Vater? Und man fragt sich dann wirklich, ist das eine Quelle oder ist das nicht einfach ein Fakt oder eine Grundlage? Wir sind halt vom Vater gezeugt und ja, wir kommen halt daher, geprägt. Aber Jesus merkt man, für ihn ist das ganz entscheidend, dass wir den Vater erkennen, dass wir nicht nur wissen, ich habe einen, sondern dass wir ihn erkennen, dass wir mit ihm leben. Ich möchte mal mit einem Beispiel beginnen. Ihr kennt vielleicht Paul Kowalski, kennt ihr nicht? Paul Kowalski wohnt in der Rosenallee 23. Und du kennst Paul als einen Hipster. Das sind diese Leute, die einen ganz bestimmten Look haben, so einen richtig dichten Bart, immer schön mit viel Bartwachs, ganz schön gepflegt. Er hat eine viel zu große Sonnenbrille und stets ein großes Karohemd an, viel zu groß, zwei Nummern zu groß. Und immer, wenn du ihn triffst, siehst du ihn mit seiner Vespa fahren, dieser alten italienischen Vespa. Er liebt seine Oldschool-Tabakpfeife, die er sich bei jeder Gelegenheit auch gönnt. Eines Tages triffst du jemanden und sagst, oh, Paul, kenne ich auch. Paul Kowalski, der wohnt doch da, Rosenallee 23. Ja, genau, ich habe ihn da mal besucht. Aber der behauptet, der Paul, der gleiche Paul sei ein Punk. Wisst ihr, Punk so mit so einem Irokesenschnitt, lila gefärbt, zerrissene Hosen. Und außerdem hat er natürlich keinen Bart, ganz im Gegenteil. Das vergesse ich nie, wie der aussah. Kann von denselben Leuten die Rede sein? Scheint schwerlich der Fall, wenn der eine so beschrieben wird und der andere ihn so beschreibt. Der Freund meint, ich kenne ihn gut. Ich war ab und zu bei ihm zu Hause. Und du kennst die Adresse. Du weißt ja auch, wo er wohnt. Und dann erwähnt er noch, ja, das letzte Mal war ich so vor 10 Jahren bei ihm. So ähnlich geht es uns, wenn wir über Gott nachdenken. Wir sollen nicht mit unseren Erfahrungen auf Gott schauen oder auf unsere Erfahrungen als Väter und Mütter, sondern Jesus sagt, ich zeige euch den Vater. Ich bin der Weg, zum Vater. Wenn ihr den Vater sehen wollt, schaut auf mich. Nicht auf euren Vater, nicht auf das, was ihr vor 10 Jahren geglaubt habt, sondern schaut auf mich heute. Wir sollen auf Jesus schauen. Zeige uns den Vater, sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er lebte aus dieser Liebe, er lebte mit diesem Vater, war eins mit ihm. Und er offenbarte durch sein Leben in dieser Welt das Vaterherz Gottes. Am Anfang haben wir diesen Vers gehört, Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und ich glaube, das tat er genau damit, dass er das Vaterherz Gottes uns zeigt. Damit zerstört er die Werke des Teufels. Wir wollen auf einen Abschnitt hören, einen ganz kurzen Abschnitt aus Markus 1 zu Beginn seines Dienstes, wo das auch, denke ich, deutlich wird. Markus 1, Vers 9 bis 13. In jener Zeit kam auch Jesus von Nazareth in Galiläa zu Johannes, dem Täufer, und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Dann wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste zu gehen, hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Teufel, vom Satan versucht. Er war bei wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Ein zweiter Gedanke, verankert in der Liebe, verankert in der Liebe. Das, was Jesus zeigt, wenn er das Vaterherz Gottes zeigt, das ist ein Herz, das verankert ist in der Liebe des Vaters. Und das erfährt und hört Jesus, bevor er überhaupt den Menschen etwas sagt und überhaupt etwas Großes tut und überhaupt in die Welt hinausgeht. Da sagt der Vater zu ihm: Du bist mein geliebter Sohn und ich habe Riesenfreude an dir. Ich habe Riesenfreude an dir. Im Epheserbrief sagt Paulus, dass Gott der Vater aller Väter ist. Gott ist der Vater aller Vaterschaft. Und darin zeigt sich die Liebe des Vaters. Er hat den Sohn gezeugt, er versorgt seine Kinder, er ist der Freund, er ist der Tröster, er nimmt mich an. Wir haben gerade das Lied gesungen und ich danke dir, dass du mich liebst, weil du mich schon, egal was ich tue, immer liebst, müsste man eigentlich singen. Nicht trotzdem, sondern er liebt mich schon vorbehaltlos immer, egal vor allem, was ich schon getan habe. Und das ist das, was auch Jesus hier zugesprochen kommt. Liebe des Vaters ist immer vorausgehend. Wenn du auf die Welt kommst, ist dein Vater da und dein Vater liebt. Da hast du noch gar nichts gemacht, nur rumgebrüllt und nach Essen geschrien und dich nach Liebe gesehnt. Und die bekommst du. Hoffentlich. Denn bei Gott ist das etwas, was nicht vage ist. Sondern das sagt Jesus, das sagt der Vater hier dem Jesus zu. Du bist mein geliebter Sohn. Und Jesus sagt, ich will euch das genauso in euer Leben zusprechen. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Ich habe Riesenfreude an dir. Ich habe Freude an dir. Ich habe Wohlgefallen an dir. Wenn ich dich sehe, dann jubelt mein Herz, denn ich habe gute Gedanken über euch. Gedanken des Heils und des Friedens. Das ist zugesprochene Liebe ohne Bedingung. Nicht nach dem Motto, wenn du das dann endlich mal tust, dann will ich das auch tun. Sondern er liebt vorbehaltlos. Weil der Vater im Himmel Liebe ist. Das ist sein Wesen. Er kann nicht anders. Er will auch nicht anders. Jesus hat noch nichts geleistet. Niemand kennt ihn. Keiner folgt ihm nach. Er hat noch keine Wunder getan. Und er ist doch der, der hört, du bist mein Sohn. Ich habe so eine Freude daran, dass du da bist. Er wird geliebt, weil er der Sohn ist. Und das lebt Jesus dann und daraus lebt Jesus jeden Tag. Und alles, was er tut, auch seine Wunder und die Worte, die er sagt, die kommen auf Basis dessen, dass er weiß, nicht was die Leute hören wollen, ist wichtig, sondern was der Vater mir zuspricht. Ich bin geliebt. Und der Vater sagt dann, was dran ist. Nicht, was die Leute jetzt an Wunder erwarten, ist wichtig, sondern der Vater wirkt die Werke und er wird sie tun. Es ist eine zugesprochene Liebe und es ist auch eine übertriebene Liebe. Die, die am Kurs teilnehmen werden in dieser Woche, oder habt ihr vielleicht schon diesen Text, den ganz bekannten Text aus Lukas 15 vom verlorenen Sohn und dem liebenden Vater anschauen. Dieses Kapitel hat drei Geschichten, die zeigen Gottes Liebe, die Liebe des Vaters, das ist eine übertriebene Liebe. Da feiert eine Frau ein Fest, weil sie eine Münze wiedergefunden hat. Das Fest ist viel teurer als all das, was sie gefunden hat. Aber es ist ein wichtiger Grund und sie sagt, da müssen wir alle miteinander jetzt feiern. So geht es darum, wenn jemand Gottes Liebe erkennt. Oder der Hirte, der 99 Schafe zurücklässt, damit eines gefunden wird. Das ist völlig blödsinnig, übertrieben. Wer macht denn sowas? Der Vater im Himmel macht es, weil er seine Schafe liebt, weil er dich liebt, weil er uns sucht und nicht verloren lassen will. Und dann eben die Geschichte der verlorenen Söhne und des Vaters, der beide Söhne ringt. Er nimmt seinen Sohn an, der ihn schon für tot erklärt und ohne Bedingung wieder zum Sohn einsetzt. Den Ring an den Finger, die Schuhe, er ist wieder der, dem alles zusteht. Das ist übertrieben, das ist ungerechtfertigt. Das ist viel mehr, als wir überhaupt denken können. Das ist die Liebe des Vaters zu dir. Und darin lebte Jesus. Und da merkt man, das ist nicht allein mit Wissen zu erfassen. Das denkt, oh ja, jetzt habe ich es mal gehört, endlich weiß ich Bescheid. Sondern das ist etwas, was wir in unser Herz hineinleben. Und darum ist Jesus zutiefst verankert in dieser Liebe, die er vom Vater empfängt, weil er mit ihm in Beziehung lebt, weil er täglich aus dieser Quelle empfängt, weil er in dieser Liebe verankert ist. Und der Weg ist nicht das Wissen nur, das gehört dazu, sondern das ist Beziehung. Der Weg der Heilung auch in dieser Frage ist die Beziehung. Ich bin im Gespräch, ich öffne mein Herz, ich gebe das, was mir auf dem Herzen ist und ich empfange, was vom Vater auf dem Herzen ist. Er in mir und ich in ihm, so sagt das im Kapitel 15 bei Johannes. Er in mir wie die Rebe am Weinstock und ich in ihm. Das ist der Vater aller Väterschaft. Der Vater, der in mir bleibt und dort seine Werke vollbringt. Das ist mir heute Morgen, bevor ich jetzt hier hingefahren bin, nochmal so wichtig geworden. Da habe ich gesagt, Vater, Papa, ich bin da, aber du gehst mit und was du tun willst, das sollst du tun. Manchmal betet man ja so vor der Predigt und denkt, was ist denn jetzt los? Man betet, dass man irgendwie gut ankommt oder so. Aber im Vorbereiten ist mir das nochmal so wichtig geworden, dass es eigentlich darum geht, dass der Vater das tut, was er tun will. Und das war mein Gebet. Papa, du bist da, tu und rede, was du willst. Das ist dieses Verankertsein in der Liebe des Vaters. Das ist das, was Jesus hier am Anfang seines Dienstes erlebt und was ihn dann durch alles hindurchträgt. Aber das ist noch nicht alles. Es kommt dann der dritte Gedanke, gefestigt auch in den Grenzen des Lebens, gefestigt auch an den Grenzen der Liebe, könnte man fast sagen. Kurze Begebenheit möchte ich erzählen von Pete Gregg. Pete Gregg ist der Leiter und der Gründer von 24/7, einer Gebetsbewegung vor 20 Jahren gegründet in England oder begonnen in England. Und er war eine lange Zeit auch in den USA tätig. Und da erzählt er diese Geschichte, dass er eines Sonntags recht nervös in eine große Gemeinde fuhr, die war sehr bekannt und er war ganz unruhig, dass er jetzt dort predigen sollte und ein bisschen erzählen sollte, auch natürlich von seiner Arbeit. er fuhr dorthin und er durfte am Anfang zuerst mal mit dem Hauptpastor frühstücken. Der hatte die Gemeinde gegründet und groß gemacht. Das ist ja schon immer etwas, wenn man auf solche Personen trifft. Und dann sprach er im ersten Gottesdienst dann über sein Herzensthema, über das Beten und was Gebet verändert. Und er gab sein Bestes und er bewegte alles, was er so auf dem Herzen hatte. Und man merkte seine Leidenschaft. Aber die Gemeinde war ein paar mehr als jetzt hier vor Ort oder auch online. Das ist eine große Gemeinde und die ganze Gemeinde blickte ihn nur mit leeren Augen an. Die waren weder bewegt noch interessiert oder gar beeindruckt. Und er kam sich, als er dann runterging, müde, kaputt und wie ein Versager vor. Und dann kamen einige Augenblicke später, nach dem Gottesdienst, der Lobpreisleiter der Gemeinde oder der den Lobpreis geleitet hat, zu ihm. Und er sprach, gut gemacht hast du das, aber ich muss dir mal einiges noch erklären. Er sagte, vor ein paar Jahren, da bekam die Frau unseres Pastors Krebs. Und in dieser Zeit stand die Gemeinde auf und betete wie nie zuvor. Es war unglaublich, was das Gebet für einen Raum einnimmt. Namen. Und wir hatten Glauben für Heilung. Wir waren alle überzeugt, Gott heilt. Es gab prophetische Worte dafür. Es gab besondere Gebetstreffen. Die Leute fasteten, selbst die Kinder. Und dann ist sie gestorben. Und unser Pastor nahm Sonderurlaub und dann kam er zurück in den Dienst. Da fing eine neue Predigtreihe an. Und das Leben ging weiter, als wenn nichts passiert wäre. Und dann sagte er diesen Satz, aber ich denke, wir tragen alle noch den Schmerz in uns. Und dann kommt da so ein junger Mann und predigt über Gebet und was Gebet für eine Kraft hat und was es bedeutet, wenn man zum Vater geht und der sagt, der Vater wird euch geben, was ihr erbittet. Und in dir hast du als ganze Gemeinde diesen tiefen Schmerz. Nee, das kann nicht sein. Und man kommt an die Grenzen. An die Grenzen der Liebe und auch an die Grenzen des Lebens. Und wir kennen das alle, nicht nur vielleicht als Gemeinde, wir kennen das auch persönlich, ganz bewusst. Da sind die Ängste, die immer wieder kommen, da sind die Verluste, die wir erlebt haben, da sind Krankheit und Tod, die uns begleiten. Mir ging das so im Dezember, da waren so rundherum so viele Leute, die starben, da kriegt man ja ein ganz komisches Gefühl und denkt, alles geht kaputt, alles zerbricht. In der Nähe der Familie, Leute, die man gut kannte. Und wie sehr trifft einen das eben im Tiefsten, dass das Versagen, das eigene Versagen, was immer wieder auftritt oder die Enttäuschungen, über die Menschen uns zugefügt haben und die wir erlebt haben unser Leben lang. Und je älter man wird, hat man so den Eindruck, das ist normal. So ist es halt, mein Herz. Und da kommt dann so ein junger Prediger und redet vom Vaterherz. Also nicht ich, also ich bin ja nicht so jung. Und man denkt, naja, das stimmt schon, das hast schon recht. Aber da sind diese Grenzen des Lebens. Vaterherz, natürlich, Gott ist so. Aber es berührt uns nicht. Es berührt nicht unser Herz. Es berührt vielleicht unsere Gedanken. Und vielleicht haben wir nach der Predigt ein gutes Gefühl. Aber das ist noch nicht, dass wir davon bewegt werden, berührt werden. Weil der Schmerz viel tiefer geht. Weil der Schmerz uns viel tiefer berührt. Ich denke, dass das mit ein ganz wichtiger Punkt ist, den Jesus uns hier zeigt. Als Jesus diese Worte hört, du bist mein geliebter Sohn, ich habe Freude an dir, dann könnte man sagen, jetzt startet er richtig durch. Und dann heißt es als nächstes, und der Geist Gottes führte ihn in die Wüste. Und er führt ihn genau an die Grenzen. Das Verankertsein in der Liebe, das ist die Mitte seines Lebens. Und jetzt kommt der zweite Teil, jetzt wird Jesus an die Grenzen seines Lebens geführt. Und er lernt in dieser Zeit, bevor alles beginnt, was es heißt, dass die Liebe auch an den Grenzen meines Lebens real ist, dass das Vaterherz kein anderes ist, auch da, wo ich so tief vielleicht verletzt, enttäuscht und voller Schmerzen bin. Und das ist für uns nicht so einfach. Wir leben bei uns hier im Westen, wenn man mal pauschal sagt, wir haben so eine starke kognitive Tradition. Das heißt, die Gedanken, das ist das Wichtigste. Wir haben einen akademischen Einfluss. Wenn wir jetzt diese Pandemie bewältigen, dann tun wir das mit all unserem Wissen, was uns zur Verfügung steht. Aber wir merken an manchen Punkten, das ist nicht alles. Wir haben uns Wissen und Verhalten antrainiert und wir wissen aus Büchern und aus Vorträgen und aus Predigten und so, da kann man ganz viel lernen. Und wir sind überzeugt, wenn man den Leuten nur oft genug sagt, was richtig und falsch ist, dann wird das schon funktionieren. In diesen Tagen haben wir über den schlimmen Anschlag letztes Jahr in Hanau nachgedacht. Und man ringt darum, dass sowas passieren kann. Wie es dazu kommt, dass Menschen das tun. Und wir sind doch überzeugt, wenn man weiß, was richtig ist, dann muss es doch funktionieren. Und man merkt plötzlich an solchen Erlebnissen, nee, das ist es noch nicht. Und so ist es auch in diesem Punkt. Wenn es so wäre, dass alles über diesen Kopf entschieden wird, dann müsste eigentlich der Großteil der westlichen Welt vollkommen mit dem Vaterherz Gottes eins sein. Denn nichts anderes haben wir in den letzten Jahren in Mengen. Wir haben die Botschaft, Gott ist Liebe und Gott liebt dich und du bist wertvoll. Das haben wir verkündigt, immer schon. Aber es ist nicht ins Herz gedrungen. Der Kopf hat es verstanden. Kein Problem. Ich glaube das vielleicht sogar. Aber das Herz bleibt unberührt. Ein Satz wie, es ist ganz einfach, nimm Gottes Liebe an und alles wird gut, das ist schwierig. Es wäre vielleicht viel einfacher für die Leute, dass man sagen würde, wenn du das Vaterherz Gottes willst und dann mit ihm leben willst, dann geh raus aus der Tür, zieh die Schuhe aus und die Socken und dann läufst du 5-mal ums Haus und kommst wieder rein und dann ist gut. Das ist was, was wir fassen können, was wir greifen können und dann wüssten wir Bescheid. Das andere, was uns sehr schwer fällt, ist, dass wir ständig darauf drängen, etwas Besonderes zu erleben. Dass wir so einen gefühlsmäßigen Kick brauchen. Dass wir auch in diesen Zeiten, die uns so schwer fallen, immer wieder einfach den größten Schmerz darin spüren, dass uns diese Kicks fehlen. Der Besuch im Restaurant, der Konsum, die Medien, das Vergnügen, die Werbung. Vielleicht ist es gut, das mal so zu spüren. Was ist das überhaupt wert, was wir da haben? Was gibt uns das? Wir machen das auch im Gottesdienst. Wir sagen, öffne dein Inneres und fühle mit deinem ganzen Wesen, wie Gott dich liebt. Und dann wird die Band aufgebaut und dann wird super Musik gemacht und die berührt uns auch. Und die macht uns Freude und wir singen voller Begeisterung und das Herz öffnet sich. Und wir haben eine tolle Stimmung und sagen, der Sonntag war toll. Das Problem ist, am Montag ist das Herz wieder zu und die Stimmung ist wieder weg. Und das Gefühl will sich nicht einfach konservieren lassen. Und der Frust, den wir kennen, der tritt wieder auf. Es gibt so einen wichtigen Punkt, dass wir unterscheiden lernen zwischen Erlebnis und Erfahrung. Denn Jesus will nicht den Jüngern Erlebnisse schenken. Hier ein Wunder, dort eine Predigt. Sondern er sagt, ich will, dass ihr den Vater erfahrt. Dass ihr ihn auch an den Grenzen eures Lebens erfahrt. Er erlebt ihn, als der Himmel sich öffnet und die Stimme zu ihm spricht, dies ist mein geliebter Sohn. Es gibt eine andere Geschichte am Berg, da ist Jesus mit seinen Jüngern und da passiert das Gleiche. Der Himmel öffnet sich, alles wird ganz weiß und da kommt die Stimme vom Himmel und sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Jesus will, dass aber nicht nur so ein Erlebnis unser Herz festmacht, sondern dass wir Erfahrung haben. Das heißt, ein Erlebnis ist kurzfristig, ein Erlebnis ist immer positiv und ein Erlebnis berührt meist unsere Gefühlswelt und Emotionen. Erfahrungen berühren nicht nur die Gefühle, sondern den ganzen Menschen, also unser Leib, unser ganzes Sein. Erfahrungen erstrecken sich auch auf alle Bereiche, auch auf die Grenzen unseres Lebens, auf die schmerzhaften, auf die Momente, wo wir nicht recht wissen, wie wir das einordnen sollen, so eine Pandemie zum Beispiel. Und Erfahrungen haben eine langfristige Auswirkung. Sie schaffen Veränderungen, sie berühren, aber gleichzeitig bewegen sie auch in eine neue Richtung. Diesen Unterschied zwischen Erlebnis und Erfahrung, das ist ganz wichtig, um auch zu lernen, mit dem Vater eins zu bleiben, gegründet zu sein, gefestigt zu sein in dieser Liebe des Vaters. Nicht nur den Kick für den Moment, der ist jetzt nicht falsch, es ist nichts Schlimmes dran, sondern dass das aus diesem Kick eine Erfahrung wird, die uns verändert und trägt und unser Leben weitet. Und in der Wüste wird Jesus genau damit konfrontiert oder da erprobt quasi Jesus das, dass die Verankerung in seiner Liebe des Vaters auch an den Grenzen in der Wüste hält. Denn da kommt der Feind, da kommt der, dessen Werke er zerstören soll, wie wir das in der Wochenspruch gehört haben. Da kommt er und versucht, ihn herauszufordern. Und hier zeigt sich, wie er in der Vaterliebe, im Vaterherz gefestigt ist. Markus Malm sagte, die Grenzen, das sind die Konturen unseres Ichs. Also an den Grenzen entdecken wir so den Rahmen, die Konturen unseres Ichs. Und da greift der Teufel Jesus an, da greift er auch uns an. Und er kommt mit diesem immer wieder heimtückischen Satz, wenn du Gottes Sohn bist. Und da merkt man genau, wo der Angriffspunkt ist. Glaubst du wirklich, du bist ein Sohn, eine Tochter des Vaters im Himmel? Glaubst du das wirklich? Wenn das wirklich wahr wäre. Und dann sagt er eben diese drei Dinge, dann mach doch aus diesen Steinen Brot, du hast doch bestimmt Hunger. Glaubst du wirklich, der Vater würde dich hier in der Wüste rumeiern lassen? Du kannst es doch. Auf der einen Seite stellt er ihn in Frage, bist du wirklich Gottes Sohn? Und auf der anderen Seite malt er ihm vor Augen, aber jetzt mach doch das, dann wirst du von der Zinne des Tempels springen und dann werden alle Leute dich begeistert aufnehmen als den Messias. Auf der einen Seite werden wir in Frage gestellt und auf der anderen Seite werden wir irgendwie so umschmeichelt und haben so eine schillernde Option. Und Jesus könnte jetzt mit einem Handwisch, mit einem Wort, könnte mit ihm diskutieren, er könnte ihn in die Schranken weisen mit Argumenten und er erzählt ihm Worte aus dem 5. Buch Mose. Ganz langweilig. Wo man denkt, was sind das? Das sind ja so ganz alte Worte. Gar nicht modern, könnte man auch sagen. Aber Jesus macht genau das, was, denke ich, es bedeutet, mit dem Vater eins zu sein. Aus der Verankerung in der Liebe setzt er die Grenzen zu dem, wo er angegriffen wird. Er konzentriert sich darauf, seine Identität zu bewahren, die ihm der Vater zugesprochen hat. Und nicht auf das, was von außen kommt, was der Teufel ihm einredet oder wo der Teufel ihn locken will und groß machen will, sondern er sagt, das, was zählt, ist die Identität, die der Vater mir durch seine Liebe ins Leben spricht. Ich bin der Sohn des Vaters im Himmel. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin der Sohn des Königs. Ich bin eine Königstochter, ein Königssohn. Mit all dem, was das bedeutet. Und so begegnet er dem Versuchung auch. Wovon lebe ich? Was gibt mir Ehre? Was ist mein Ziel? Und am Ende sagt er, wir sollen allein Gott anbeten. Er ist es würdig. Und als das geschieht, da muss der Teufel fliehen. Er besiegt den Teufel nicht durch das, was er tut, sondern durch das, was er nicht tut. Er besiegt den Teufel nicht durch das, was er tut, sondern durch das, was er nicht tut. Er setzt Grenzen. Im Umfeld der Liebe heißt es, den Teufel in die Schranken weisen. Und hier wird der Zusammenhang eben deutlich. Im Vaterherz verbunden sein heißt, im Zentrum, ich bin geliebt, Und das gibt mir an den Grenzen, auch in den schweren Momenten, auch in den Zeiten der Pandemie oder der Krankheit und des Todes, diesen Halt und diese Sicherheit, dass ich vorwärts gehen kann. Wenn in der Mitte ein geringes Selbstwertgefühl ist, wenn in der Mitte Zweifel ist, dann wird es schwer, die Grenzen auszuhalten oder die Grenzen zu sichern. Jesus hat in einem Beispiel erzählt, was der Vater tut. Das hat er sozusagen mit dem Gebet gemacht. Er sagt, ihr seid gute Väter und ihr würdet als Vater nie euren Kindern einen Stein geben, wenn die Hunger haben, sondern ihr würdet ihm ein Brot geben oder ihr würdet nie eine Schlange nehmen und sagen, komm, das ist ein Fisch, nimm den, sondern ihr würdet ihnen einen Fisch geben, damit sie satt werden. Wenn wir, die wir böse sind, sagt er, unseren Kindern Gutes geben und wenn wir wissen, was die brauchen, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes tun, die ihn darum bitten? Wie viel mehr dürfen wir wissen, dass der Vater uns eben in dieser Weise begegnet? Jesus will uns nicht mit Wissen überzeugen, sondern mit seinem Leben, mit dem Vorbild, wie er mit dem Vater zusammen war. In den siegreichen Zeiten, da wo er wunderbare Dinge tut, aber auch in diesen Krisenzeiten, in der Wüste, im Garten Gethsemane, als er mit dem Schmerz ringt, als der Schweiß wie Blut herunterläuft oder als er am Kreuz hing. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Im tiefsten Leid am Kreuz. Es ist das Leben, das gegründet ist im Vaterherz. Mein Vater weiß und tut mir Gutes. Wir sind alle Väter oder Mütter. Wir kennen diese Verantwortung und diese Rolle. Wir wissen, was gut ist. Und dann sagt Jesus, aber noch mehr weiß der Vater im Himmel. Und wenn er so viel weiß, dann will ich mich ihm anbefehlen. Und wenn wir das in dieser Woche, wenn ihr das lest, diesen Text nochmal, dann, ihr kennt das alle, die Worte kennt ihr. Lasst mal bewusst auch euch darauf ein, das für euch sehr persönlich zu nehmen, dass ihr in dieser Geschichte vorkommt und dass diese Worte des Vaters euch persönlich ansprechen. Das wäre jetzt auch, wir wollen gleich im Anschluss als Abschluss des Gottesdienstes gibt es auch ein Nachgespräch in Gruppen, dann so diese Frage mal zu bewegen. Was berührt dich am Vaterherz Gottes oder vielleicht auch eher negativ, was nervt dich daran? Wo ist das Schwierige daran? Und ein zweiter Punkt, was suche ich? Das Erlebnis oder die Erfahrung? Das Erlebnis oder die Erfahrung? Amen. Ich schließe noch mit einem Gebet. Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist der Vater, der uns liebt. Niemand ist davon ausgeschlossen. Niemand ist davon ausgeschlossen. Auch wir nicht, auch wenn wir denken, wir sind viel zu schlecht. Auch wenn wir denken, ich bin nicht so groß geworden und ich bin nicht religiös. Niemand ist davon ausgeschlossen. Du bist der Vater, der uns liebt. Du hast uns erdacht, du hast gesagt, du bist ein guter Gedanke von mir und du bist ein Wunschkind und du bist der, den ich mir immer erträumt habe. Ich habe Freude an dir, ich habe Wohlgefallen an dir. Danke, dass du diese Worte in unser Leben sprichst, so wie du es deinem Sohn Jesus zugesprochen hast. Du sprichst es uns zu und wir wollen darin verankert sein. Und Herr, du kennst die Grenzen, du kennst die Schmerzen, du kennst die Enttäuschungen. Du siehst unser Vaterbild und du siehst, wie wir über dich denken. Wir wollen dich bitten, dass du uns im Innersten tief gründest, dass wir die Grenzen befestigen können. Danke, dass du weiter siehst und dass wir in dieser Weise mit dir leben dürfen, denn du weißt, was wir brauchen. Amen.